Ich möchte vom Leiden und seinem Ende sprechen. Von Kalu Rinpoche. Wenn du den heiligen Dharma praktizierst, werden die Wolken des Leidens langsam wegziehen und die Sonne der Erkenntnis und der großen Freude wird am klaren Himmel deines Geistes scheinen. Nach Buddhas Erleuchtung und seiner ersten Lehrrede beschrieb er sehr klar die Essenz seiner Erkenntnis, die Grundlage seiner Lehre und Richtung und Ziel der Praxis. Er sprach über die vier edlen Wahrheiten, wie er es nannte in seiner Sprache. Und wir könnten vielleicht von vier grundlegenden Tatsachen des Lebens sprechen. Die Tatsache des Leidens im Leben, die Tatsache der Ursache des Leidens, die in unserem Geist, in uns selber liegt, die Tatsache, dass ein Ende des Leidens möglich ist und was getan oder erkannt werden muss, um das Ende des Leidens zu verwirklichen. Sehr eindeutig und einfach. Dabei scheint Leiden ein bisschen oft vorzukommen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Buddhismus so oft als pessimistisch oder gar als negativ missinterpretiert worden ist. Leiden wird angesprochen, um die Notwendigkeit hinzuschauen, es zu konfrontieren, in uns selber und überall. Dabei ist es aber nichts anderes als ein praktischer, handlicher Zugang zum Problem des Leidens. Vielleicht können wir uns vorstellen, wir seien auf einer langen Wanderung. Allmählich beginnt unser Fuß zu schmerzen. Wir gehen weiter, denn irgendwann mal müssen wir anhalten und uns klar werden, irgendwie zugeben, dass es schmerzt. Sagen, okay, da stimmt etwas nicht, ich halte mal an. Und schau, was da ist, zu sehen, was los ist. Das ist die erste der edlen Wahrheiten. Die Tatsache des Leidens anerkennen. Sagen, okay, das ist so. Und dann schauen wir hin, dann finden wir einen Dorn vielleicht im Fuß. In dem Moment sehen und verstehen wir die Ursache des Leidens, die zweite Wahrheit. Dann tun wir das Nötige, um diesen Dorn zu entfernen. Nehmen wir ein Werkzeug, fassen ihn, ziehen ihn raus, was immer wir tun können. Das entspricht der Arbeit, der Praxis, dem Weg zum Ende des Leidens. Das ist die vierte edle Wahrheit. Wenn der Dorn einmal weg ist, fühlen wir uns erlöst. Wir wissen das zu schätzen. Wir wissen zu schätzen, dass das Leiden, der Schmerz vorbei ist. Wir sind erlöst von diesem Schmerz. Das ist die dritte edle Wahrheit. Hätten wir uns den Fuß, den Schmerz, dem Leiden nicht zugewendet, hätten wir nie sein Ende erfahren. Hier ist es uns ziemlich selbstverständlich, dass wir das tun würden. Das ist offensichtlich. Es ist ein positives, praktisches Vorgehen. Weil es geht ja um das Ende des Leidens. Auf unserem Weg verhält sich das ganz gleich. Und auch hier geht es nicht einfach nur oder vor allem um ein mögliches oder theoretisches Leiden irgendwo in der fernen Zukunft. Ein endgültiges, für immer Ende des Leidens, dann irgendwo mal kommen könnte. Sondern es geht immer auch ums Ende des Leidens hier und jetzt. Das zumindest, was unsere innere, emotionelle, mentale, geistige Leiden betrifft. Es geht um die Fähigkeit, nicht nur glücklich und in Frieden zu leben mit dem, was angenehm ist, sondern auch mit dem, was schwierig ist, was uns unangenehm ist. Der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh hat es so ausgedrückt. Buddhismus zu praktizieren ist ein geschickter Weg, sich am Leben zu erfreuen. Glücklich sein ist erhältlich. Bitte bedient euch. Was uns aber auch klar sein muss, nur wenn wir willens sind, uns selber, unsere Schwierigkeiten und Leiden zu konfrontieren, wird ein Ausweg möglich. Das ist sozusagen der Preis, den wir bezahlen müssen. In dem Sinn ist Meditation und Praxis auch nichts Mysteriöses, Geheimnisvolles, sondern eben praktisch. Vielleicht heißt es Praxis deshalb. Da müssen wir anfangen, damit hinzuschauen. Uns üben im Hinzuschauen, weil sehr oft ist es ja nicht so einfach. Möchten wir aber, ist unsere Gewohnheit, nicht hinzuschauen, stärker. Wir müssen üben, hinzuschauen. Wir müssen uns selber eine Chance geben. An jedem Sonntag, also wahrscheinlich ist es der Samstag, geht David in den Tempel und betet: Gott, lass mich einmal in der Lotterie gewinnen. Die Jahre vergehen und als David im Sterben liegt, lässt er sich ein letztes Mal in den Tempel tragen und er flüstert: Gott, lass mich doch ein einziges Mal in der Lotterie gewinnen. Da spaltet ein Donnerschlag den Tempel und eine gewaltige Stimme tönt von oben: David, gib mir eine Chance, kauf dir einmal ein Los. Wir haben eine großartige Gelegenheit hier und wir müssen uns selbst eine Chance geben. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Möchte ich mal sehen, was das heißt, hinschauen zum Leiden. Leiden manifestiert sich auf unzählige Arten und Weisen. Es kann auf drei Arten gesehen werden. Das eigentliche, offensichtliche Leiden, das Leiden des Wechsels und das alles durchdringende oder überall vorhandene, potenziell vorhandene Leiden. Das erste ist das Offensichtlichste. Wahrscheinlich ist es das, was viele von uns zur Praxis gebracht hat. In dieses Leben kommen, Geburt, kann sehr leidvoll sein für manche. Sobald wir einen Körper haben, kann dieser auch krank werden und wird es auch. Wir werden hungrig, wir werden durstig, wird uns zu heiß, wird uns zu kalt. Wir kriegen alle Arten von Krankheiten und Schmerzen. In vielen, unendlich vielen Ländern der Welt sterben bis zu 2/3 der Menschen, von Kindern, an irgendeine Krankheit, bevor sie das fünfte Altersjahr erreicht haben. Für uns schon nicht mehr vorstellbar. Wir können auch einfach daran denken, an all die Zeit und all die Mühe und all das Geld, das wir aufwenden müssen, nur für unsere Zähne. Und dann mal zurückdenken. Alles wahr. All das wird mühsamer, wenn wir älter werden. Jedenfalls in meiner Erfahrung. Wir brauchen Brillen, Hörgeräte, Zahnprothesen. Ihre Rücken und Gelenke versagen. Manche verlieren ihr Haar. Andere kriegen Haare, was sie keines haben möchten. Und letzten Endes, früher oder später, werden wir sterben. Während dem Leben werden wir getrennt von denen, die wir lieben. Wir verlieren sie, oder sie verlassen uns, oder wir verlassen sie, weil es uns zu viel wird. Letzten Endes werden wir sie alle verlieren. Zuletzt sogar unseren Körper. Und wenn wir wirklich hinschauen, sehen wir, wie oft, wenn wir dann doch mal kriegen, was wir gerne möchten, irgendwie sind wir dann immer noch nicht zufrieden. Es war schon okay, aber es könnte noch besser sein oder noch mehr. Die Mutter stand mit ihrem Kind am Meer. Es war weit offen und still, keine Welle regte sich. Plötzlich kam eine riesige Welle aus dem Meer und schnappte der Mutter das Kind aus dem Arm, trug es weg, verschwand. Das Meer war wieder still. Frau, so Gott gebetet, gib mir doch mein Kind zurück. Und plötzlich eine andere riesige Welle kommt wieder hoch, zurück und bringt ihr das Kind wieder in die Arme. Sie schaut aufs Kind, schaut sie hinauf zum Himmel und sagt ein bisschen enttäuscht, aber es hatte doch so ein schönes Hütchen auf vorher. Sogar wenn wir haben, was wir haben wollten, ist nicht ganz genug. Braucht doch ein schönes Hütchen. Ist nie wirklich genug. Dazu kommen wir mit jenen zusammen, die wir nicht mögen. Mit jenen, die uns nicht mögen. Treffen Situationen und Umstände an, die wir nicht mögen. Bei der Arbeit, vielleicht Verkehrsstau oder in unserem Geist. Vielleicht in der Meditation anstatt Stille, die wir eigentlich erwarteten, als wir hierher gekommen sind, finden wir das wie in einer Art seltsamen Kino, wo der Film alle paar Minuten gewechselt wird, anstatt dass wir Ruhe finden. Oft kriegen wir nicht, was wir gerne möchten. Wir bestellen eine vielversprechende Mahlzeit und was gebracht wird, sieht traurig aus, enttäuschend. Wir freuen uns auf den Retreat und wenn wir da sind, der Teil, den wir vergessen haben, weil es am Schluss für den Moment so gut war, wir da sind, haben wir Schläfrigkeit und Ruhelosigkeit und Widerstände und Zweifel. Wir brauchen endlos Zeit und Aufwand und Sorge, um zu behalten, was wir haben, nicht zu verlieren, was uns gehört. Wir schließen Haustüren, unsere Fahrräder, unsere Autos. Kürzlich in Rom, da hat es bis zu 7 Schlössen an einer Tür, an einer Wohnungstür. Schlösser, die so mit Metallstangen noch Seite rausgehen und hochgehen. Alarmanlagen in den Autos. Es gibt endlos viele Arten von Leid und Schmerz. Vielleicht könnte man auch sagen, es gibt endlos viele Gelegenheiten zu leiden, falls wir dies wählen. Dann gibt es das Leiden des Wechsels. Es hat mit der Tatsache zu tun, dass in diesem Leben, egal wie schön oder angenehm etwas sein mag, es doch immer wechselt und dann wieder zu etwas anderem wird. Und wenn wir einmal nicht mehr bereit sind, uns etwas vorzumachen, sehen wir, Angenehmes ist so vergänglich wie Wetterleuchten. Und es soll nicht eine moralische Bemerkung sein, uns davon abzuhalten, angenehmes Vergnügen zu suchen oder zu genießen. Im Gegenteil, je mehr wir uns erlauben, Angenehmes bewusst und achtsam zu genießen, desto mehr werden wir uns auch seine Flüchtigkeit gewahr. Schaut euch mal Geschmack an. Und zwar nicht in der Vorstellung, sondern bei der nächsten Mahlzeit. Erstaunlich, wenn man wirklich mal hinschaut und nicht bei dem Bild bleibt, das wir uns machen, über das, was wir gerade am Essen sind. Sondern wirklich schauen, wie der Geschmack kommt hoch und kaum ist er hochgekommen, ist er weg. Wir müssen ein bisschen noch mit der Zunge so ein bisschen das rumschieben, dann kommt er nochmal. Und dann vielleicht nochmal und dann ist es vorbei. Und dann weg damit und dann gleich das nächste, das ist dann schon bereit, nicht auf der Gabel, dass das wieder kommt. Wahnsinnig kurz. Was immer entsteht, wird sicher auch wieder vergehen, verschwinden. Ein Geschmack, schönes zum Sehen, angenehme Berührungen. Oder wir stellen uns vor, wir würden hohe Position erlangen, Macht, die vielen Vorteile, die damit verbunden sind. Auch hier, wir werden sie wieder verlieren. Ich las kürzlich ein Interview mit Margaret Thatcher, in dem sie sagt, dass sie immer noch, jedes Mal, wenn etwas Wichtiges geschieht auf der Welt, sofort anfängt zu planen und Entscheidungen zu treffen und sich auszudenken, was getan werden muss, bis sie realisiert, it's not her anymore. Und sie sagt auch, dass es sehr schmerzhaft ist, dass ich nicht wirklich damit abfinden kann. Wenn wir Berühmtheit erlangen, werden wir auch kritisiert und getadelt. Wenn wir zusammenkommen, müssen wir auch wieder auseinandergehen. Und noch offensichtlicher, wir haben kalt, dann gehen wir vielleicht an die Sonne. Es ist zu heiß, eine Weile müssen wir im Schatten, werden wir durstig, müssen wir etwas trinken. Wenn wir viel getrunken haben, müssen wir hingehen und pinkeln. Es ist wieder Zeit, etwas zu essen, wenn wir hungrig sind. Wir sitzen da, aufrecht und komfortabel. 20 Minuten, 30 Minuten. Knieschmerzen, vielleicht schmerzt der Rücken. Wechseln wir die Position ein bisschen, ist das 10 Minuten wieder okay, fängt etwas anderes an. Es bleibt nicht einfach so, wenn es mal okay ist, bleibt es. Wechselt, verändert sich wieder, vergeht. Jedes Mal, wenn wir es richtig hinkriegen, jedes Mal, wenn wir es wieder arrangiert haben, dass wir uns wohlfühlen, verändert sich's wieder und vergeht. Ich weiß nicht, ob ihr je ein Gefühl gehabt habt von der Endlosigkeit dieser ganzen Angelegenheit. Kreislauf. Immer und immer und immer und immer wieder. Jemand hat gesagt, ich habe das Gefühl, es sei alle 15 Minuten wieder Frühstückszeit. Die Buddhisten nennen das Samsara, Kreislauf. Für manche von uns ist es das, was uns zur Praxis bringt oder gebracht hat. das, was uns dazu bringt, zu fragen, zu hinterfragen, zu erforschen, zu schauen, was geht hier vor? Zu schauen, ist Freiheit und Friede möglich in all dem? Und jetzt noch ein paar Worte zur letzten Art von Leiden. Das alles durchdringende Leiden. Es bezieht sich auf die extreme Verletzbarkeit, auf die Unberechenbarkeit, auf die Unsicherheit dieses Daseins. Es wird manchmal verglichen mit einer Wunde, die nicht eigentlich mehr offen ist, sondern leicht versorgt, die nicht mehr schmerzt, solange wir sie nicht berühren und da nichts drankommt. Die geringste Berührung oder falsche Bewegung und oh, schon schmerzt wieder. Es ist das allgegenwärtige Potenzial für Leiden, sobald wir Teil dieses Daseins sind. Er ist körperlich, emotionell, geistig, in uns und um uns herum. Und hier finde ich, ist jetzt ein wichtiger Punkt, wo wir uns hier jetzt fragen können. Schrecken wir innerlich zurück, wenn wir all das hören? Sträuben wir uns? Stört es uns, diese Tatsachen des Leidens anzuerkennen? Ich habe 7 Jahre gewartet, bis ich diesen Talk gegeben habe, weil ich nicht wollte, dass die Leute irgendwie denken, ach, das wollen wir jetzt nicht hören. Es ist interessant zu schauen, was machen wir mit dem. Das ist übertrieben, das ist völlig negativ, das stimmt ja nicht, oder das stimmt schon, aber es gibt auch anderes. Oder können wir das stehen lassen? Können wir willens, offen zu sein dafür, willens zu hören, hinzuschauen. Wenn wir uns verschließen, verpassen wir unsere Chance. Wenn wir uns öffnen, bietet sich eine große Gelegenheit, uns berühren zu lassen und vielleicht dadurch unser Leben zutiefst zu transformieren. Und Pir Vilayat Khan, dem Sufi-Mystiker. Überwinde jegliche Bitterkeit, die du fühlen magst, weil du der Unermesslichkeit des Leidens, das dir zuteil wurde, nicht gewachsen warst. Wie die Mutter der Welt, die den Schmerz der Welt in ihrem Herzen trägt, sind alle von uns Teil ihres Herzens und deshalb mit einem bestimmten Maß an kosmischem Schmerz betraut. Wir teilen uns in die Summe dieses Schmerzes. Und du bist aufgerufen, ihm mit Freude zu begegnen, anstatt mit Selbstmitleid. Können wir schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, uns zu öffnen, Schmerz zu anerkennen, Leiden zu sehen, zu erkennen. Und wenn wir das tun, konfrontieren wir automatisch auch die Ursachen des Leidens. Wir können beginnen zu forschen, zu schauen. Beginnen den Dorn zu sehen, der den Schmerz verursacht. Und das ist es, worum es geht in der Meditation. Und das ist es, was wir tun, wenn wir hier sitzen und gehen. Das ist auch der Grund, warum wir lernen, mit Schmerzen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wir könnten einfach aufstehen und weglaufen, wenn es uns zu viel wird, nicht? Wenn das Bein wehtut, könnten wir aufstehen und uns mal ein bisschen strecken, vielleicht hinlegen, eine Übung machen, nicht? Und wieder hinsetzen. Wenn wir schläfrig sind, können wir rausgehen, einen Kaffee trinken, einen Tee und dann wieder reinkommen. Es gibt einen Grund, warum wir das nicht tun. Warum wir dabei bleiben, konfrontieren, schauen, sitzen bleiben. Wir schauen in unseren Geist, um zu sehen, wie Probleme, Konflikte verursacht werden und wo und wie Friede und Freiheit möglich sind. Wenn wir das tun, kann auch Leiden sinnvoll werden. Eine Gelegenheit des Lernens, des Erkennens der Freiheit. Wie Thomas Merton sich ausdrückte. Ich wurde nicht Mönch, um mehr zu leiden als andere Menschen. Ich wurde Mönch, um effektiver und nutzbringender zu leiden. Das ist dann praktisch. Wenn wir immer und immer wieder hinschauen, entdecken wir auch, dass der Grund, warum wir leiden, eigentlich recht einfach und offensichtlich ist. Wir verstehen nicht, wie das Leben wirklich ist. Wir erkennen die Tatsache der Vergänglichkeit nicht wirklich. Im Innersten, in der direkten Erfahrung. Wir kapieren nicht, dass nichts, aber auch gar nichts in diesem Leben erfasst und festgehalten werden kann. Dass nichts wirklich in unserer Kontrolle ist. Auch wenn wir schon ganz gut geschafft haben in dieser Zivilisation, uns selbst glauben zu machen, dass es unter Kontrolle ist, hat trotzdem nicht. Und weil wir das nicht sehen, fahren wir weiter mit Verlangen und Erfassen und Festhalten von dem, was angenehm ist. Fahren wir weiter mit dem endlosen Versuch zu vermeiden, zu kontrollieren, zu zerstören von dem, was unangenehm ist. Und es ist diese Art umzugehen mit der Wirklichkeit, die uns ständig leiden macht. Und alles, worum es geht bei der Meditation und der Praxis, ist eigentlich, diesen Fehler zu klären in uns. Das heißt, die Wurzel des Problems, das Nicht-Verstehen. Aus diesem Nicht-Verstehen entsteht ein Gefühl der Solidität, das wir sehr wohl selber beobachten können. Solidität in uns drinnen, Solidität von selbst, ich und anderen, mir, mich und nicht mir und nicht mich. Und daraus entsteht Verlangen und Erfassen von dem, was ich möchte und brauche, glaube, haben zu müssen. Es entsteht Haften und Festhalten von dem, was mir ist, was mich ist. Es entsteht Aversion und Hass für das, was ich nicht will. Angst und Sorge von den Dingen, die geschehen oder nicht geschehen könnten in der Zukunft. All diese Formen und Arten von Reaktionen und Emotionen heißen Klesha oder Klesa. Was wir als Täuschung, es gibt kein Wort, das all das umfasst. Vielleicht könnten wir es als Täuschung, Aufruhr und Qual übersetzen. Es sind Missverständnisse, die uns quälen im Geist und im Herzen. Und aus diesen Kleshas heraus handeln wir. Immer wenn wir aus diesen Geisteszuständen heraus handeln, aus Täuschung und Reaktion darauf, entsteht Leiden für uns selber und für andere. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist nicht, weil wir etwas Böses tun, sondern weil das entsprechend der Gesetzmäßigkeit zu Leiden führen muss. Das ist offensichtlich. Also im Widerspruch steht zur Realität, zur Wirklichkeit. Diese Art Handlung, Tun, heißt Karma. Unheilsames, negatives Karma in diesem Fall. Verletzen, Töten, Gewalt, Folter, Krieg, Zerstörung, all den schmerzhaften Folgen für sich selber und andere. Es ist Zucht, Ausbeutung, Stehlen. Karmisch, endloses Leidenschaft. Betrug, Unehrlichkeit, Lügen. Das sind falsche Ansichten und Vorstellungen und Ideen über uns selber und über das Leben. Falsch im Sinn von nicht übereinstimmen mit der Wirklichkeit. Stolz ist Einbildung oder Verachtung von sich selber oder von anderen. Das ist alles negatives Karma, unheilsame, ungeschickte Handlungen, die zu endlosem Leid führen. Und all das, der Schmerz, die Qualen, das Leiden, nur weil wir nicht verstehen. Das ist die zweite edle Wahrheit. Klesha und Karma. Die Tatsachen der Ursachen des Leidens. Und all das wäre an sich schon ziemlich düster und deprimierend, wenn wir hier aufhören würden. Aber das tun wir nicht. Buddha hat zwei weitere Tatsachen der Wirklichkeit gelehrt. Dass alles Leiden zu einem Ende kommen kann und dass es einen Weg gibt, einen praktisch gangbaren Weg, dahin zu gelangen. Und das ist es auch, was Dharma so außergewöhnlich macht. Denn es bedeutet tiefer Friede, Heiterkeit und Freude sind möglich für jeden von uns. Aber nur wenn wir das Problem zutiefst sehen, fühlen und verstehen, nur dann werden wir die Energie finden, die Hingabe finden, zu tun, was getan werden muss. Stellt euch jemanden vor, der innerhalb eines Hochsicherheitsgefängnisses geboren wurde, der nie über die hohen Mauern hinaussah, der nie offene Felder und Wälder, nie die Weite der Berge und Meere gesehen hatte. Es würde schwer sein, schwierig sein, diese Person zu motivieren, auszubrechen und zu flüchten, durch all die Schwierigkeiten und Gefahren zu gehen, all die Arbeit und Mühe auf sich zu nehmen, die es braucht, um zu fliehen. Wenn die Motivation nicht da wäre. Wir haben alle mal, wenn auch nur den leisesten, kleinsten Moment, über den Zaun geblickt, gesehen, die Weite gesehen. Sonst wären wir nicht hier. Buddha hat einen perfekten Fluchtplan angefertigt für uns. Der heißt der achtfache Weg oder eben die vierte edle Wahrheit. Was er beinhaltet? Er erforscht und studiert das Gefängnis genau. Die Mauern, die Zäune, die Türme, die Routinen der Wachen und wie das alles so abläuft. Und er zeigt, wie man ausbrechen kann. Er erforschte und studierte in sich selber das Leiden und seine Ursachen genau und zeigte, wie man da ausbrechen kann. Und der Fluchtplan hat mehrere Teile oder Aspekte. Ein Teil, der mit Verstehen zu tun hat. Ein Teil, der sich auf die Transformation unserer inneren Haltung und unserer Handlung bezieht. Und es ist ein Teil, der die Werkzeuge erklärt, die wir brauchen, um Verstehen und Transformation zu verwirklichen. Könnten das vielleicht auch einfacher ausdrücken? Wir müssen unsere Gewohnheit, uns selber unglücklich zu machen, zutiefst verändern und das Gegenteil tun. Glaube ich, die einfachste Art und Weise, wie man es ausdrücken kann. Und zwar müssen wir dies jetzt tun. Immer jetzt. Weil es nur jetzt möglich ist. Es ist nicht möglich in 7 Leben. Das ist nur jetzt möglich. Der Teil, der mit Verstehen zu tun hat, bedeutet genau diese Wahrheiten und Tatsachen, die wir vorhin betrachtet haben, zu verstehen, direkt wahrzunehmen und kennenzulernen in sich selber. Das Leiden zu sehen, zu kennen, seine Ursachen von Karma und Klesha, Täuschung und die unheilsamen Reaktionen und Handlungen, die daraus entstehen. Das kennenzulernen, nicht zu werten und zu urteilen und zu verdammen, sondern zu studieren und zu schauen, wie das ist, wo das herkommt und was das bewirkt. Das Verstehen und Erfahren der Wirklichkeit, wie sie ist, Freiheit, Friede oder wie Buddha es nannte, die Befreiung des Herzens. Und den Weg oder die Mittel zu verstehen, die es braucht, um diese Transformation oder Freiheit zu ermöglichen. Und ich werde später mehr sagen über Verstehen und korrekte Ansichten, Perspektive. Es wird vielleicht ein bisschen länger, aber um unseren Zugang zur Praxis, das richtige Aroma zu geben, möchte ich hier noch einen Punkt klären, den ich immer wichtiger finde. Für uns im Westen vor allem. Es gibt verschiedene Perspektiven oder Sichtweisen in Bezug auf die Wirklichkeit und in Bezug auf die Praxis. Und ich werde hier zwei wichtige nennen, die irgendwie ein bisschen am einen und am anderen Ende der ganzen Skala der Möglichkeiten liegen. Die eine ist, wir können uns selber sehen als gefangen im Leiden, voller Unverstand. Gefangen in der Gewohnheit des Haftens, Verlangens, der Aversion. Wir sehen, dass wir einen langen Weg gehen müssen. Wir müssen uns enorm anstrengen, um uns zu verändern, um uns zu läutern, um okay zu werden. Gut genug und rein genug und weise genug zu werden, um eventuell erleuchtet zu werden, mal in der Zukunft irgendwo. Das ist eine korrekte Sehweise, das ist ein korrekter Weg, die korrekte Art und Weise, die Dinge zu sehen. Das ist ein Weg, der funktioniert und unzählige Menschen in der Vergangenheit 2.500 Jahre, vielleicht länger, haben so praktiziert und sich befreit. Es ist aber auch so, dass dieser Zugang, diese Sichtweise oft das Gefühl von Wertlosigkeit, Gefühl der grundlegenden Sündhaftigkeit und den Zwang zur Perfektion anspricht, den so viele von uns westliche Menschen in sich tragen. Und das kann dann sehr, sehr schmerzhaft und sehr mühsam und anstrengend sein. Und eher hoffnungslos als hoffnungsvoll. Und es liegt nicht an der Sichtweise, sondern an unserer Tendenz, das in einer Art und Weise zu empfinden, die sich für uns nicht sehr günstig auswirkt. Eine andere Perspektive sieht folgendermaßen aus. Alle Lebewesen, einschließlich unseres Selbst, sind in ihrem Wesensgrunde schon rein und frei. Ihre Essenz ist Klarheit und Leere. Ihre Natur ist Liebe und Mitgefühl. So ist die Praxis einfach ein sich erinnern, ein Wiedererkennen dieser Tatsache. Und ob schon Unwissenheit, Verlangen und Hass das Durchscheinen unserer wahren Natur zu hemmen scheint, ist das in Wirklichkeit nur Missverstand, eine missverstandene Funktion dieser grundlegend guten Natur unseres Wesens. Wenn wir dafür ein Gefühl haben, können wir damit anfangen, uns zu entkrampfen und zu entspannen. anstatt uns mit wahnsinniger Mühe darauf vorzubereiten, den fast endlosen Pfad jetzt gehen zu müssen. Trotzdem scheint es ganz offensichtlich, dass noch irgendetwas getan werden muss. Oder doch zumindest gesehen werden muss. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Werkzeuge an. Sind, Werkzeuge sind eine Art Bemühung oder Energie, um aufzuwachen und den Geist ein bisschen stetig und klar werden zu lassen, im gegenwärtigen Moment, um die Natur der Dinge, unsere eigene Natur klar zu sehen, um wieder in Berührung zu sein mit dem, was wir wirklich sind, unserer grundlegenden Natur. Es ist ganz ausschlaggebend, dass wir die korrekte Art des Bemühens richtig verstehen. Es geht also nicht darum, etwas zu tun oder etwas zu erreichen oder etwas zu werden, was wir nicht schon sind. Vielmehr geht es darum, in den gegenwärtigen Moment hinein zu erwachen und zu entspannen. Das ist, was wirklich gemeint ist mit Achtsamkeit. Es geht darum, den Dingen genau dort zu begegnen, wo sie sind, so wie sie sind. Dem Atem, den Körpergefühlen, den Stimmungen, den Gedanken, dem Bewusstsein selber. Wenn ihr je braunen Kristallzucker beobachtet habt, wenn man den anhäuft, dann fängt er an, eine ganz eigentümliche Art und Weise sich nach unten zu bewegen. Eine Art und Weise, wo jeder Kristall irgendwie von selber seinen Platz findet, sich dann da setzt, zur Ruhe kommt. Vielleicht illustriert das ein bisschen die Art und Weise, die wir uns in unserer Erfahrung niederlassen. Achtsam heißen wir alles willkommen, was immer entsteht, was immer an Erfahrung kommt, angenehm oder schmerzhaft, fröhlich oder traurig. Wir sehen es als das, was es ist. Und wenn seine Zeit gekommen ist, zu gehen, zu vergehen, dann lassen wir es gehen, lassen wir es ziehen. Das ist eigentlich alles ganz außergewöhnlich einfach. Und das tun wir immer wieder. Immer, wenn wir uns wieder erinnern. In jeder Situation, in der formalen Meditation, der Arbeit, in den täglichen Aktivitäten. Alles, was nötig ist, dass wir es jetzt tun, sind. Gerade jetzt. Auch das macht es sehr einfach, dass uns klar wird, wir brauchen nicht 45 Minuten lang achtsam zu sein, wenn wir hier sitzen oder wenn wir gehen. Wir brauchen nicht einen ganzen Tag lang achtsam zu sein. Oder ein ganzes Leben lang. Wir müssen jetzt ein ganzes Leben lang achtsam sein. Immer. Ein Mönch, der schon lange Zeit meditierte, kam zu Ajahn Sumedho, ein Lehrer in England, sagte, dass es ihm immer noch völlig unmöglich sei, wirklich Achtsamkeit des Atems zu üben oder zu meditieren. Sumedho hat ihn gefragt, kannst du einen Atemzug lang dabei sein? Ja, kann ich. Okay, you got it. Ist immer nur so viel. Und dann wieder so viel, das nächste Mal, im nächsten Moment. So viel. und im nächsten Moment so viel. Wenn die Glocken gehen, brauchen wir nur gerade beim Bin zu sein. Und dann beim nächsten. Wir brauchen nicht die 3 Minuten oder 7 Minuten, wo das läutet, dabei zu sein. Bin nur gerade jetzt. Das macht wahnsinnig viel einfacher. Jetzt sind wir sorgfältig da und so voll wie es geht. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir dann wirklich da sind. Nur gerade für jetzt. Nicht für den ganzen Tag, aber jetzt wirklich da. Wirklich voll. Wenn wir das tun, schafft es. Ist das, dass die Stetigkeit des Geistes stärkt. Das, was Kontinuität und damit in seinem eigenen Rhythmus Vertiefung bringt. Nicht, dass wir uns wahnsinnig anstrengend zusammennehmen und das zusammenhalten. Und dann wird es tief. Und es ist immer wieder, wann immer es uns möglich ist, jetzt voll dabei zu sein. In dieser Art Kontinuität entstehen zu lassen. So ist es auch wirklich recht einfach. Was es schwierig machen kann und tut, ist unser Haften, unser Festhalten, unsere Aversionen, unsere Widerstände, welche ja, wie wir gesehen haben, die Ursachen des Leidens sind. Und hier kommt nun der Teil, der sich aufs Transformieren unserer Haltung bezieht, ins Spiel. Wenn die Dinge angenehm sind, aber am Vergehen sind, halt jetzt vorbei sind, dann müssen wir loslassen. Wenn Erfahrungen unangenehm oder schmerzhaft sind und nicht weggehen wollen, dann braucht es ein sanftes Annehmen. Dass wir die zwei nicht annehmen und loslassen, nicht verwechseln. Wenn es mühsam ist, dann denken wir manchmal, okay, ich müsste das jetzt loslassen, dann wäre es wieder angenehm. Und dann geht es nicht und dann wundern wir uns. Wenn es unangenehm ist, dann ist es Zeit zum Annehmen, nicht zum Loslassen. Okay? Und wenn es wahnsinnig angenehm ist und es langsam vergeht, dann denke ich, aber ich habe es doch angenommen, es vergeht trotzdem. Das ist dann Zeit zum Loslassen. Somit sind also zusammen mit Achtsamkeit und Gewahrsein und in Kontakt sein die Haltungen des Loslassens und des Annehmens am essentiellsten. Oft fällt uns das aber nicht sehr leicht. Sehr oft sind wir nicht willens anzunehmen oder loszulassen. Nicht, dass wir nicht können, aber wir wollen nicht wirklich. Irgendwo glauben wir, dass wenn wir nicht loslassen, wenn wir fest genug festhalten, dann bleibt es dann doch noch. Oder wir fangen an zu, sagt man, im Feilschen auf Deutsch, wenn man um den Preis diskutiert. Eine Geschichte, ich glaube nicht, dass sie unbedingt in allen Punkten eine sehr gute Illustration macht, aber ich habe es ja gern. Ein Mann geht durch den Dschungel, da kommt ein Löwe und jagt ihn. Mit knapper Not kommt er auf einen Baum und hängt an einem Ast. Unter ihm der Löwe. Er fleht zum Himmel. Gott, wenn es dich gibt, sag mir, was ich tun soll. Eine gewaltige Stimme ruft: Lass los! Der Mann schaut runter zum Löwen, dann hinauf zum Himmel. Da oben noch jemand anderes, der vielleicht zuständig wäre. Feilschen. Ich möchte in diesem Fall nicht unbedingt sagen, dass Loslassen das Beste ist. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn wir in engem Kontakt sind mit der Erfahrung des Moments, wird uns auch höchst bewusst, wie flüchtig, wie transparent und leer alles ist. Alles, aber auch alles. Es ist nicht, dass wir es nicht wissen, aber wenn wir es ständig spüren und erfahren, dann ist es uns auch klar, ist es offensichtlich, dass Festhalten einfach sinnlos ist. Dann lassen wir los. Wird uns höchst bewusst, dass alles seinen eigenen Gesetzen folgt, nicht in unserer Kontrolle ist. Und wir sehen und spüren, dass das Bekämpfen und Widerstand leisten an sich sinnlos ist. Wir beginnen uns selber das Leben anzunehmen, zu akzeptieren. Indem wir so tiefer in unser Wesen hineingehen, uns hineingeben, uns entspannen können, sehen wir auch wieder klar, verstehen wir. Verstehen wir, wie wir das Leiden schaffen und wie wir ganz einfach sehr oft die Wahl haben, damit aufzuhören. Wir haben nicht die Wahl, vielleicht um das klar zu machen, wir haben nicht die Wahl zwischen angenehm und unangenehm, sehr oft. Wir haben es, sehr oft haben wir es nicht, sonst hätten wir es ja schon lange arrangiert, dass alles nur noch angenehm ist. Aber offensichtlich haben wir da nicht die Wahl. Und wenn es dann unangenehm ist, ist es schon schwierig genug. Wir haben dann die Wahl, ob wir zusätzlich noch leiden wollen oder nicht. Und das wählen wir dann auch sehr oft. Ich war im Februar in Delhi und wir haben zu zweit eine Scooter-Rikscha genommen und waren uns nicht einig um den Preis mit dem Scooter-Treiber. Und es war ein bisschen schwierig am Schluss. Haben ausgeladen, er ist weggefahren, erbost. Und meine Tasche war hinter dem Sitz unten. Die größere von beiden. Das war wahnsinnig interessant zu sehen, wie lang, außer dass ich jetzt die verloren habe, man hat mir gesagt, es hat 60.000 Scooter-Rikschas in Delhi. Und zwar Sonntag und Montag. Am Sonntagnacht bin ich weggeflogen. Mit keine großen Aussichten. Es war wahnsinnig interessant zu sehen, wie lange ich jetzt wähle zu leiten. Das war so offensichtlich, wie das. Da war doch mein Tonbandgerät drin. Okay, Tonbandgerät, bitte. Ja, aber jetzt habe ich doch extra noch da etwas gekauft, um mitzubringen. Okay. Wenn wir dabei sind, ist es sichtbar, dass wir wählen können. Und dann wählen wir, okay, die ganze Tasche ist zu viel, ich leite mal noch eine Weile. Und dann leiden wir noch eine Weile. Echt, drop it. Und ihr könnt das beobachten. Immer wieder beim Gehen, beim Sitzen, beim Essen oder im Alltag. Etwas geht nicht so, wie ich es will. Oder es geht weg, wenn ich es behalten möchte. Dann kann ich noch eine Weile leiden. Und mir zuschauen, wie ich das tue. Oder eben nicht. Loslassen. Wenn wir das klarer und deutlicher sehen, und es ist gar nicht so schwierig, das zu sehen, wird uns auch deutlich, dass Buddhismus zu praktizieren ein geschickter Weg ist, sich am Leben zu erfreuen. Und dass Glücklichsein erhältlich ist, wie Thich Nhat Hanh sagt. Und wir beginnen, uns zu bedienen. Während wir auf diese Art und Weise praktizieren und leben, wird die Haltung des Loslassens zu innerer Unbeschwertheit, zu Großzügigkeit und zu Freiheit. Die Haltung des Annehmens und des Akzeptierens wird mehr und mehr zu Offenheit und zu Liebe. Unsere Fähigkeit, offen zu bleiben für unser eigenes Leiden und damit für das Leiden der anderen, erlaubt einen tiefen Zugang, einen natürlichen Zugang zu unserem Mitgefühl. Und so werden Freiheit und Ganzheit möglich. Und dabei wollen wir uns daran erinnern, dass es nicht nur und vor allem um Freiheit und Ganzheit irgendwo in der fernen Zukunft geht. Es geht immer auch wieder um die Freiheit jetzt. Und deshalb ist es immer dann, wenn wir leiden, ein bisschen leiden oder zutiefst leiden, Zeit hinzuschauen, um zu sehen, was wir annehmen müssen oder was wir loslassen können und das dann auch gleich tun, sogleich auf der Stelle, sodass Erlösung, Befreiung und Friede zugänglich sind, immer wieder uns selber zugänglich sind, in jedem gegebenen Moment in unserem Leben.